Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese den Predigttext aus dem Johannesevangelium im 13. Kapitel. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen solle, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihm Judas, dem Sohn des Simons Ischariot. Und als er den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Aber niemand am Tisch wusste, wozu er ihm das sagte. Einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. Herr, unser Gott, wir bitten dich, hilf uns, dass wir dein Wort verstehen und zeige uns, wo uns dein Wort helfen will für unseren Glauben und für unser Leben. Amen. Liebe Gemeinde, dieser Predigttext zu Beginn der Passionszeit ist ein in mehrfacher Hinsicht dunkler Text. Dunkel zunächst von der äußeren Stimmung her. Es ist Abend, als Jesus mit seinen Jüngern zusammensitzt und verkündet, dass einer aus dem Kreis ihn verraten wird. Alle sind bestürzt und keiner wagt, ihn direkt zu fragen, wer das wohl sei. Jesus nennt auch keinen Namen, sondern beschreibt eine wortlose Geste. Der ist es, sagt er, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Darauf nimmt er ein Stück Brot, taucht es ein, gibt es Judas und sagt zu ihm: Was du tust, das tue bald. Daraufhin steht Judas wortlos auf und verlässt den Raum. Und es war Nacht. Man ahnt, dass diese Nacht mehr ist als eine Zeitangabe, sondern ein Symbol ist für eine ganz andere Dunkelheit, die hier um sich greift. In der Sprache des Johannesevangeliums, die Macht der Finsternis, sie tritt an gegen das göttliche Licht, das in diese Welt gekommen ist, aber von dieser Welt nicht angenommen wird. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen, heißt es zu Beginn des Johannesevangeliums. Und genau das bewahrheitet sich nun mit der Ankündigung dieses Verrates. Und er wird begleitet von einem düsteren Moment. Der Evangelist betont, dass der Satan in Judas fährt, als er das Brot aus der Hand Jesu empfängt. Es ist eine Art satanisches Sakrament, das Judas genießt, hat ein Theologe zu dieser unheimlichen Szene einmal geschrieben. Und die wohl ausdrücken soll, dass in dem Moment, in dem Jesus seinen Verräter identifiziert, die Macht des Bösen nach Judas greift. Das heißt, wo die Gemeinschaft mit Christus endet, beginnt die Herrschaft des Bösen bzw. der Sünde. Von dem, was hier geschieht, bekommen die übrigen Jünger noch nichts mit. Für sie geht äußerlich alles weiter wie bisher. Die Aufforderung Jesu an Judas, was du tust, das tue bald, verstehen sie alltagspraktisch im Sinne von, Judas solle noch etwas einkaufen für ein bevorstehendes Fest oder er solle etwas von dem Geld, das er verwaltet, den Armen abgeben. Wie schon gesagt, es ist ein dunkler Text am Anfang der Passionszeit, der die theologische Richtung vorgibt für die nächsten Wochen. Es geht um die Macht der Sünde. An den Lesungen des heutigen Sonntags orientiert, sei es in der Gestalt der Schlange, wie in der Erzählung vom Sündenfall, sei es in Gestalt des Satans, wie in der Versuchungsgeschichte Jesu oder eben hier bei uns in unserem Predigtext. Es geht um Sünde als die Macht, die den Menschen von Gott wegführt und sich gegen Gott stellt. Für unseren Predigttext stellt sich dabei die Frage, welche Rolle kommt dem Judas zu? Warum verrät er Jesus und was treibt ihn an? Darüber ist viel spekuliert worden. Die Evangelien Matthäus und Lukas legen nahe, dass es Judas um Geld ging, die berühmten 30 Silberlinge. Und auch sie betonen, dass der Satan zuvor in Judas gefahren sei. Beim Evangelisten Johannes ist von Geld, das Judas bekommen hat, nicht die Rede. Und übrigens auch nicht davon, dass Judas seine Tat bereut und sich selbst das Leben genommen hat. Im Gegenteil, Johannes schildert die Figur des Judas so, dass dessen Verrat in den Heilsplan Gottes gehört. Johannes interessiert sich nicht für die Person und das moralische Versagen des Judas, sondern für die Tat des Verrates an sich. Das wird daran deutlich, dass Jesus, als er Judas als Verräter identifiziert, ihn auffordert und sagt, was du tust, das tue bald. Und das zeigt, Jesus ist vom Verrat des Judas nicht überrascht. Er willigt sogar freiwillig in diese Tat ein. Und das offensichtlich deshalb, weil sie notwendiger Teil in Gottes Heilsplan ist. Damit aber wird diese Stelle wirklich dunkel und das Geschehen bleibt in seiner Widersprüchlichkeit letztendlich nicht begreifbar. Rudolf Bultmann deutet in seinem Johanneskommentar diese Szene so, dass es bei diesem Verrat um mehr geht, als um etwas, das allein aus dem Bereich menschlich oder psychologisch motivierten Handelns erklärbar ist. Es geht hier um Größeres und Grundsätzlicheres, um die Macht des Widergöttlichen, wie sie von einem Menschen Besitz ergreift und gegen Gott antritt, zugleich damit aber auch Teil des göttlichen Wollens ist, auf dem Weg zur Erlösung des Menschen. Und wie soll man das stimmig zusammenbekommen? Hier handelt nicht ein Mensch, hier handelt der Satan selbst, der Gegenspieler Gottes und des Offenbarers, heißt es in Bultmanns Kommentar. Und weiter, sofern sein Handeln in die Geschichte des Offenbarers eingreift, ist es von diesem selbst angeordnet. Jesus gebe Judas dafür sogar noch das Stichwort, indem er ihn auffordere, ohne Säumen seine Tat zu tun. Der Verrat also von Gott gewollt und Judas nur das Werkzeug seines himmlischen Vaters, wie es in einem anderen Kommentar heißt, der Jesu Weg zum Kreuz und damit die Erlösung für die Seinen durch sein Sterben bewirkt hat. Eine überraschende und auch irritierende Deutung. Irritierend deshalb, weil sich tief ins religiöse Bewusstsein das Bild von Judas als Verräter und geldgierigem Schurken eingeprägt hat, moralisch geächtet bis heute. Judas Lohn und Judas Kuss, Verrat und Silberlinge und Blutacker sind sprachliche Chiffren moralischer Ächtung, die so weit geht, dass bis heute in den Standesämtern der Name Judas als Vorname nicht akzeptiert wird. Judas ist im Laufe der Geschichte zur Projektionsfläche geworden für alles Böse, für Verrat, für Niedertracht und zum Teil auch antisemitische Deutungen. Allerdings hat es in der Literatur der Neuzeit immer wieder auch entgegengesetzte Deutungen gegeben. Sozusagen Versuche einer Ehrenrettung des Judas. Ich denke hier unter anderem an die Schrift von Walter Jens, Der Fall Judas. Darin wird in einer fiktiven Szene der Antrag auf Seligsprechung des Jüngers Judas gestellt. Ehre sei Gott, so beginnt die Passage. Ich stelle den Antrag, Judas von Kerjot selig zu sprechen, der ein Sohn des Simon war und im Volksmund bis heute Judas der Sichelmann heißt. Ich bitte den Heiligen Stuhl zu erklären, dass dieser Judas in die himmlische Glorie eingegangen ist und öffentliche Verehrung verdient. Denn ihm und keinem anderen sonst ist es zu danken, dass in Erfüllung ging, was im Gesetz und bei den Propheten über den Menschensohn steht. Hätte er sich geweigert, unseren Herrn Jesus Christus den Schriftauslegern und großen Priestern zu übergeben, er wäre an Gott zum Verräter geworden. Gegen diesen Antrag auf Seligsprechung gibt es natürlich eine Widerrede. Aber der Verteidiger ergreift noch einmal das Wort und sagt: Dank sei dem Judas. Er hat getan, was getan werden musste. Er hat gewollt, was Gottes Wille war. Einer musste es tun und dieser eine war Judas. Er wusste, dass es eines Menschen bedurfte, um Jesus zu überliefern. Ein Mensch war vonnöten und eben kein Gott. Ein Mensch, der bereit war, zum Attentäter zu werden. Judas war kein Opferlamm, er tat es freiwillig. Judas war eingeweiht und darum ging er den Weg seines Herrn auch als seinen Weg. Er war, ich bitte um Verzeihung für das Wort, Jesu Komplize. Nicht nur einer der 12, die Israels 12 Stämme repräsentieren, das gottgewollte Reich, das das zerstreute Volk am Ende der Tage wieder in Besitz nehmen wird, nicht nur einer aus dem Kreis der Apostel, er war wesentlich mehr. Soweit die Stimme des Verteidigers bei Walter Jens. Hat also Judas Jesus besser verstanden als er sich selbst? Sicher nicht. Aber immerhin zeigt solche Gegendeutung, dass man es sich zu einfach macht, wenn man in Judas nur die Inkarnation des Bösen sieht, alles Negative auf ihn projiziert und sich dabei selbst moralisch so viel besser vorkommt als er. Man wird im Blick auf Judas zwei Dinge immer bedenken müssen. Zum einen, Judas wirkt mit im Heilsplan Gottes. Er ist von Jesus selbst in seinen Jüngerkreis berufen und von ihm erwählt worden. Damit aber steht die nicht zu lösende Frage im Raum: Warum hat der Erwählende Jesus den Erwählten Judas nicht vor seiner Tat bewahrt? Er wusste doch davon und er hat in sie eingewilligt. Die Antwort auf diese Frage bleibt das dunkle Rätsel Gottes im Lebensschicksal dieses Mannes und seiner Tat. Zum anderen wird man zu bedenken haben die Verstrickung in die Macht der Sünde. Das Tückische an der Sünde ist, dass sie nicht nur im Gewand des offensichtlich Bösen daherkommt, sondern oft im Gewand guter Absichten und bestem Wollens. Ich las vor kurzem die Schlagzeile: Judas war vielleicht der einzige Christ der Welt. Es war die Überschrift über einem Interview mit dem jüdischen Schriftsteller Amos Oz, über dessen Roman Judas. Darin streiten drei Personen über verschiedene Probleme der Gegenwart und unterhalten sich über Religion und auch über die Bedeutung des Judas. Im Verlauf eines Gesprächs sagt die Hauptfigur des Romans: Ich glaube, dass Judas mehr an Jesus geglaubt hat als Jesus an sich selbst. Judas war der erste Christ der Welt und vielleicht auch der letzte Christ der Welt, ja vielleicht überhaupt der einzige Christ der Welt. Judas wollte, dass Jesus lebendig vom Kreuz herabsteigt, und zwar zur besten Sendezeit des Fernsehens in Jerusalem und wenn die ganze Welt dabei zusehen kann. Das sollte der Beginn des himmlischen Königreichs auf Erden sein, die Erlösung der Welt. Aber das hat nicht geklappt. Judas wird zu spät klar, dass Jesus ein wunderbarer Mensch war, aber eben nur ein Mensch und kein Gott. Ich vermute, dass viele dieser Deutung heute gerne folgen würden. Sie klingt so viel einfacher und einleuchtend, entspricht so viel mehr dem heutigen Lebensgefühl und modernen Selbstverständnis. Jesus steigt vom Kreuz und kommt eben nicht elendig zum Tode. Und wer wünscht sich das nicht? Diese Deutung kommt aus ohne Gott, sie kommt aus ohne Sünde, sie kommt aus ohne Erlösung und ohne Tod. Diese sperrigen und inzwischen auch fremd gewordenen Begriffe des Glaubens. Der Beginn des himmlischen Königreichs auf Erden klingt so viel einleuchtender als der Glaube daran, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und wir dadurch Erlösung und ewiges Leben erfahren. Wer versteht das schon in unseren säkularen Zeiten und wer glaubt es ernsthaft noch? Dem modernen Lebensgefühl ist die Vorstellung, dass Jesus vom Kreuz herabsteigt und so die Welt rettet, viel näher und auch verlockender. Judas, der wahre Jesusversteher. Ich vermute, mit dieser Deutung könnten viele gut leben, kommt sie doch einem weit verbreiteten Jesusbild ziemlich nahe. Jesus eben der gute Mensch und Verbesserer der Welt. Jesus, der auskommt ohne diese sperrigen Gedanken und Seiten des Glaubens, eben ohne Sünde, das ungeliebte Thema des Glaubens. Es wird ersetzt durch optimistische Weltverbesserung. Ohne Erlösung, die ebenfalls ungeliebte Seite des Glaubens. Sie wird ersetzt durch Machbarkeit und Selbstermächtigung. Und schließlich ohne die Hoffnung auf Gott, die längst verblassende Kraft des Glaubens, sie wird ersetzt durch Hoffnung auf den Menschen, auf den Homo sapiens, der im Prinzip alles richten und schaffen kann, auch ohne Gott. Und wenn überhaupt noch Gott, dann als harmloser religiöser Hintergrund, der nicht mehr wirklich handelt und rettet, sondern nur noch alle unterschiedslos lieb hat. Judas in dieser Deutung als Protagonist einer Weltverbesserung, die ohne Gott auskommt und Erlösung nicht mehr braucht, sondern sich selber schafft. Dabei stelle ich mir einen Moment vor, wie es wohl gewesen wäre, wenn Judas schon bei der Versuchungsgeschichte Jesu dabei gewesen wäre, die wir vorhin als Evangeliumslesung gehört haben. Ich bin ziemlich sicher, dass Judas Jesus geraten hätte, komm, mach aus Steinen Brot, du kannst das. 40 Tage und Nächte hast du gefastet, du hast Hunger. Mach aus Steinen Brot, dass du endlich satt wirst und nicht nur du, sondern die anderen auch. Und Judas hätte auch gesagt, komm, spring von der Zinne des Tempels, die Engel fangen dich auf, so steht's in der Bibel. Spring, damit alle sehen können und wissen, wer du bist. Und Judas hätte wahrscheinlich auch geraten, zum Teufel, was soll's, komm, knie nieder vor ihm und bete ihn an. Die ganze Welt legt er dir zu Füßen und du kannst dann dein Reich bauen, so wie du willst. Und dann endlich wird alles gut. Ja, vielleicht hatte Judas lauter gute Absichten und wollte die Welt retten. Aber in ihrer Gottlosigkeit waren diese guten Absichten dennoch Sünde und Verrat an dem, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Nicht um sie zu retten, sondern zu erlösen. Denn sein Reich ist eben nicht von dieser Welt. Amen.